Wir befinden uns mitten auf dem Feld bei den Schöfli. Da fängt die Geschichte an von David. Er ist ganz allein auf dem Feld. Seine Brüder sind sonst beschäftigt und er als Jüngster hat die Aufgabe bekommen, die Schafherde vom Vater zu hüten. Es ist einsam da. Es gibt nicht viel Ablenkung für ihn. Er hat viel Zeit zum Nachdenken. Er fühlt sich ein bisschen einsam, aber nicht verlassen. Da auf dem Feld kann er ungestört mit seinem Gott reden, ungestört mit ihm Gemeinschaft verbringen und Lieder dichten. Der Herr ist sein Hirt, ihm wird nichts mangeln. Darum ist er auch nicht unzufrieden mit seinem Job, obwohl es nicht der Traumjob von einem jungen Mann ist, sich mit dieser niedrigen Arbeit abzugeben. Aber er weiss, als Jüngster ist das nun mal sein Platz. Manchmal träumt er davon, wie seine Brüder im Heer vom König Saul können mitzukämpfen. Bedeutende Schlachten zu schlagen und sein Volk gegen die Feinde zu verteidigen. Aber das sind nur Träume. Er ist nur ein einfacher Hirt, der Gott liebt und treu für den Vater seine Schafe sorgt. Das sind die ihm anvertrauten Geschöpfe und die verteidigen er jedes Raubtier, das auch nur ein einziges will trauben. Er fürchtet sich nicht vor diesen Angriffen und ist noch jedes Mal siegreich gewesen. Währenddem der David so vor sich hin sinnet, findet in seinem Dorf eine Begebenheit statt, die sein ganzes Leben wird verändern. Höher Besuch ist gekommen. Was führt der Prophet Samuel nach Bethlehem? Hören wir gerade mal rein. Der Herr hat zum Samuel gesagt, wie lange willst du noch um den Saul trauern? Den habe ich doch verworfen, dass er nicht mehr König soll sein über Israel. Füll dein Horn mit Öl und geh an. Ich will dich zum Bethlehemiter Isai senden, weil ich habe mir aus seinen Söhnen einen zum König ausersonnen. Der Samuel hat gesagt, wie kann ich dort hingehen? Wenn der Saul das gehört, wird er mich umbringen. Der Herr hat gesagt, nimm eine junge Kuh mit und sag, ich bin gekommen, um dem Herrn ein Opfer zu bringen. Und dann lädt der Isai zum Schlachtopfer ein und ich werde mich dir zu erkennen geben und werde dir sagen, was du sollst tun. Und du sollst den salben, den ich dir nenne. Samuel hat das gemacht, was Gott ihm gesagt hat, und ist nach Bethlehem gekommen. Da sind die Ältesten der Stadt ihm aufgeregt entgegengekommen und haben gesagt, bedeutet dein Kommen Frieden? Und er hat gesagt, ja, Frieden. Ich bin gekommen, um dem Herrn ein Opfer zu bringen. Heiliget euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Und er hat den Isai geheiligt und seine Söhne und hat sie zum Schlachtopfer eingeladen. Und es ist so passiert, wo sie angekommen sind, hat er den Eliab gesehen und denkt, ganz gewiss, da steht der Gesalbte vom Herrn. Aber der Herr hat zum Samuel gesagt, schau nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Der Herr schaut nicht auf das, worauf der Mensch schaut. Der Mensch schaut auf das, was vor Augen ist, aber Gott schaut das Herz an. Da hat der Isai den Abinadab gerufen und hat ihn vor dem Samuel noch vorüberlaufen. Aber er hat gesagt, Gott hat gesagt, auch den habe ich nicht erwählt. Dann hat der Isai den Schamal noch vorüberlaufen. Aber Gott hat gesagt, auch den habe ich nicht erwählt. Und der Isai hat all seine sieben Söhne vor dem Samuel noch vorüberlaufen lassen. Und der Samuel hat zu ihm gesagt, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Er hat den Isai gefragt, sind das alle jungen Leute da? Der Isai hat gesagt, der Jüngste ist noch übrig. Er weidet Schaf. Da sagte Samuel zum Isai, schnell, schick einen Boten und lass ihn holen. Wir werden nicht ansitzen und essen, bis er da ist. Da hat der Isai einen Boten geholt und ihn holen. Er war von grünlicher Farbe und hat schöne Augen und ein gutes Aussehen. Der Herr hat zum Samuel gesagt, los, salb ihn, er ist es. Da hat der Samuel das Ölhorn genommen und ihn gesalbt, mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist von Gott ist über den David gekommen, von dem Tag an und darüber hinaus. Plötzlich ist alles ganz anders. Der David hat selber noch nicht ganz begriffen, was das zu bedeuten hat. Nachdem ihn Samuel gesalbt hat, ist etwas Spezielles mit ihm passiert. Die Nähe zu Gott ist noch tiefer geworden. Gottes Geist hat sich mit seinem eigenen Geist verbunden. Er spürt eine Kraft, eine Stärke, eine Sicherheit und Zuversicht, wie er so noch nie gespürt hat. Er soll König von Israel werden. Puh! Ja, wenn das der Auftrag ist, den Gott für ihn hat, ist er bereit, den auszuführen. Mit seinem Gott an seiner Seite ist er zu allem bereit. Er ist bereit, nicht nur seine Schafe gegen Löwen und Bären zu verteidigen und sie auf saftige Weiden zu führen, sondern auch sein eigenes Volk zu beschützen und ihm als König voranzugehen. Am liebsten wird er gerade loslegen. Nur, jetzt ist ja der Saul König. Seine eigene Zeit ist noch nicht gekommen. Wie soll das auch gehen, dass ausgerechnet er König wird? Er ist ja nicht verwandt mit der Königsfamilie und der Saul hat Söhne, die sicher seine Nachfolge antreten wollen. Und nachdem der Samuel ihn gesalbt hat, hat der Vater ihn direkt wieder zurück aufs Feld geschickt. Zurück zu den Schafen. Und da ist er jetzt wieder. Was soll er jetzt machen? Was ist der nächste Schritt? Irgendwie muss er ja von diesen Schafen wegkommen, um König werden. Oder soll er einfach warten? Guten Morgen miteinander. Ich begrüße euch hier ganz herzlich in meinem Zimmer zu der Predigt. Und bevor wir starten, möchte ich gerade gerne noch beten. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du da bist. Dass du mit uns bist, auch wenn wir alle an einem anderen Ort sind. Dass du mit uns bist in dieser Zeit, wo so viel Unsicherheit herrscht, wo so viel Angst herrscht und dass wir einfach dürfen wissen, dass du alles in der Hand hast. Danke, dürfen wir dir vertrauen und ich bete, dass du jetzt zu uns redest. Ja, dass du uns kannst ermutigen, dass wir deine Stimme dürfen hören, deine Worte dürfen hören und dass wir dir nachfolgen können, jeden Tag, Herr. Danke vielmals für alles, was du bist und was du tust. Amen. Ja, wer kennt sie nicht, die Geschichte von David? Wie ihr sicher wisst, ist um David sein Weg noch sehr lang gewesen, bis er dann endlich König geworden ist. Er wird seine Schlachten können schlagen, er wird seine Siege können erringen, aber ist auch jahrelang auf der Flucht vor dem Saul. Und er muss durch ganz manches dunkles Tal durchgehen. Wir wissen nicht, ob er im Moment von der Salbung verstanden hat, was das Ereignis genau für sein Leben wird bedeuten. Und wie er sich den Weg vorgestellt hat, der vor ihm liegt. Und ich weiss auch nicht, ob er den Weg wirklich gegangen wäre, wenn er gewusst hätte, was alles auf ihn wird zukommen, bis er wirklich König ist und dann auch, wo er schon König war, was er alles wird erleben. Was wir aber sicher wissen, ist, dass er König geworden ist und dass er Gott treu geblieben ist, auf dem ganzen Weg bis zum Königtum und auch nachher. Ich weiss nicht, was du in den vergangenen Wochen erlebt hast, wie es dir gerade geht in der momentanen Situation, wo alles plötzlich so anders ist, als du wahrscheinlich geplant hast. Ziemlich sicher hast du auch Sachen absagen, annullieren, stornieren, verschieben. Vielleicht hast du auch Überstunden machen. Vielleicht hast du eine einsame Zeit hinter dir, wie der David mit seinen Schafen. Vielleicht war es dir langweilig. Vielleicht hast du Freunde vermisst, Familie vermisst. Was lösen diese ungeplanten Veränderungen in dir aus? Spürst du Ärger? Spürst du Trauer? Spürst du Angst? Was macht es mit deiner Beziehung zu Gott? Treiben dich so Sachen eher von ihm weg? Oder ziehen sie dich vielleicht sogar zu ihm hin? Im Moment sind sicher viele von uns an einem Punkt, wo wir uns fragen, was eigentlich gerade passiert. Wo vieles ungewiss ist, wo sich das ganze Leben könnte verändern könnte. Mehr oder weniger wichtige Sachen werden abgesagt. Gewisse Weiterbildungen, wo man vielleicht darauf gebaut hat, dass man nachher weiterfahren kann. Gottesdienste, wo unsere Treffpunkte sind, Ort der Ermutigung, der Anbetung von Gott. Ich habe auch gehört, dass Hochsingen abgesagt werden oder verschoben werden. Beerdigungen können im kleinsten Rahmen nur noch stattfinden. Ja, Das beeinflusst alles unser Leben, unsere Pläne. Gleichzeitig ist es aber auch schwierig zu wissen, wie man sich jetzt gerade im Moment verhalten soll. Wir kommen immer wieder an so Punkte, wo etwas anders ist als geplant. Und manchmal passiert es, dass wir in diesem Moment so wie Scheuklappen überkommen. Wir sehen nur noch das Problem oder die Veränderung. Unser ganzer Fokus liegt nur noch auf dem. Es gibt fast wie einen Tunnelblick. Wir denken nur noch darüber nach, was wird passieren, was wird kommen. Was wird sich verändern? Wann wird etwas anders? Das muss gar nicht unbedingt jetzt nur mit dem Virus zusammenhängen, sondern auch sonst gibt es manchmal Sachen, wo wir uns einfach nur noch auf die Zukunft fokussieren. Ja, wir denken vielleicht, eines Tages, wenn ich dann endlich erwachsen bin, wann ist es so weit? Oder wenn ich dann verheiratet bin, wenn ich dann Kind habe, wenn ich dann pensioniert bin, all die Sachen. Und wir können uns ganz fest auf das fokussieren. Und am liebsten würden wir schon heute an dem Ziel ankommen und Schnips machen und dort sein. Und der Weg, der dort dazwischen liegt, bis wir endlich an dem Punkt sind, wo wir jetzt uns darauf hinsehnen, der erscheint uns unendlich lang und manchmal wie eine Last oder wie eine Bürde. Das hätte sehr gut auch David passieren können, dass er einfach nur noch seine ferne Zukunft als König im Blick hatte, im Kopf hatte und dass er ganz blind geworden wäre für seine aktuelle Lage, wo er jetzt gerade drinnen ist und seine aktuelle Realität. Das hätte können sein, dass er seine Schafe vernachlässigt, dass er sie nicht mehr vor Raubtier beschützt hätte, weil er die ganze Zeit daran gedacht hat, wie er jetzt dann grossartig Schlachter schlägt, dass er sie nicht mehr gesucht hätte, wenn sie sich verirrt haben. Aber der David ist gesalbt worden und er ist nicht gerade so vor König gewesen. Er ist zurück aufs Feld zu seinen Schafen. Er ist zurück zu seiner Gemeinschaft mit Gott. Und von dem Ort aus ist er später vom Vater beauftragt worden, seine Brüder im Krieg zu besuchen. Und das hat dazu geführt, dass er seinen ersten öffentlichen Erfolg gefeiert hat. Den Sieg über den Goliath. Und bis dorthin hat er einfach Schaf gehütet und hat Gemeinschaft mit Gott. Ich habe dieser Predigt den Titel gegeben, den Weg nicht geringschätzen, wo Gott mit dir geht. Ich meine damit, dass Gott mit jedem von uns einen Weg geht. Und dass der Weg oftmals nicht unbedingt so aussieht, wie wir uns unseren Weg so vorgestellt hätten. Ich glaube auch, dass die Umwege, die für uns wie Plan B aussehen, für Gott durchaus Plan A können sein. Natürlich gibt es auch Umwege, die wir machen, weil wir selber ungehorsam sind. Weil wir uns dazu entscheiden, nicht nach Gottes Willen zu leben. Aber das meine ich in dem Moment jetzt nicht. Ich meine Sachen, die gekommen sind, trotz allem, wo wir Gott nachgefolgt sind und auf ihn vertraut haben. Die verschlungenen Wege A von Gott, wo Gott mit uns geht, die sind wertvoll für ihn auch und für uns. Wenn wir den Tunnelblick darauf haben, unsere Scheuklappen an, dann verpassen wir die Schätze, die Erfahrungen, die Gott uns unterwegs auf dem Weg mitgeben will, bis wir dann mal an gewissen Zielen angekommen sind. Gerade auch in diesen Umständen, wo wir lieber nicht drinnen sein wollen, gibt es die Schätze. Und ich glaube fest, wenn wir mit Gott unterwegs sind, wenn wir die Realität, unsere aktuelle Lage, unser Hier und Jetzt nicht aus dem Blick verlieren, dann wird uns schlussendlich alles müssen zum Besten dienen. Was ich mit dem den Weg schätze, den Gott mit uns geht, nicht meine, ist, dass wir mit einem passiven Schicksalsglauben haben, so im Sinn von, ja, das ist alles Gottes Wille, das müssen wir jetzt halt einfach ertragen. Das meine ich mit dem nicht. Ich meine auch nicht ein oberflächliches, positives Denken, wo harmlose, wo schlimme Umstände harmlose Sachen macht, wo das verharmlost, wo sagt, ja, das ist nicht so schlimm, Gott hilft schon und es kommt schon gut. Das meine ich auch nicht. Ich meine einfach, es geht darum, daran festzuheben, dass Gott die ihm nachfolgen, nicht im Stich wird lassen. Und dass mit ihnen wird das Ziel kommen. Und dass er mit ihnen den Weg wird gehen, den er vorhat. In dem Ganzen rein möchte ich drei Punkte ansprechen, die mir wichtig geworden sind. Der erste Punkt lautet: Hüte deine Schafe. Wenn du in so eine Phase kommst, wo du wieder zurück zum Schafhüten geschickt worden bist, obwohl du eigentlich die Salbung zu einem König hast, du innehalten. Mach eine Bestandesaufnahme. Schau, was ist im Hier und was ist im Jetzt. Was hat Gott dir jetzt gerade in dieser Phase anvertraut? Ich habe mich jetzt zum Beispiel gerade in dieser Viruskrise gefragt, für was soll ich beten? Es gibt so vieles, was man dafür beten könnte und irgendwie überfordert es mich völlig. Dann habe ich einfach Gott gefragt, für was soll ich jetzt im Moment genau beten? Was sind sozusagen die Schafe, die er mir jetzt gerade anbefohlen hat, wo ich jetzt einfach treu soll weiterhüten? Er hat mir aufs Herz gelegt, für mein Geschäft zu beten. Da wir als therapeutische Praxis weiterhin offen haben und Leute behandeln und nahe sind mit diesen Leuten, sind wir eigentlich ständig einem gewissen Risiko ausgesetzt. Und teilweise hat es sehr grosse Ängste unter meinen Mitarbeiterinnen. Es ist eine komische Stimmung. Und es ist ein tägliches Abwägen, was man jetzt in welchem Rahmen noch weiter behandeln kann und wie man weiter arbeiten kann. Und ich habe gemerkt, dass Gott mir einfach aufs Herz legt, konkret für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für meine Chefin zu beten. Für die Praxis zu beten, für Patienten zu beten. Und auch für Weisheit in dem ganzen Chaos rein, einfach selber wirklich den Frieden von Gott zu behalten und immer wieder überzukommen. Dass man sich nicht dieser Angst unterwirft und nicht dieser Angst nachgibt. Natürlich kann ich auch für andere Leute immer noch beten und für die Schweiz und für die Welt und das ist auch wichtig. Aber wenn ich merke, es überfordert mich alles, ich weiss gar nicht mehr, wo anfangen und wo aufhören und wie oft und wann ich beten soll, dann kann mir Gott einfach wieder die Klarheit schenken, dass jetzt das meine Schafe sind und für die bete ich jetzt und da setze ich mich jetzt dafür ein. Vielleicht ist es gar nicht das Virus, das dich jetzt in so eine Schafphase versetzt, sondern vielleicht ist es ein Deal, der irgendwie geplatzt ist, etwas, das du schon geplant hast. Vielleicht hast du eine Prüfung nicht bestanden, du kannst nicht dort weiterfahren, wo du das eigentlich hast willen. Vielleicht ist eine Beziehung, die nicht gut läuft und die dein ganzes Leben prägt und ändert und du auch nicht solche Schritte machen kannst, wie du hast willen. Vielleicht ist es sogar einfach nur so ein Gefühl von, das kann gar nicht alles gewesen sein im Leben. Das kann es doch noch nicht gewesen sein. Irgendwie muss es doch da noch mehr geben. Aber du bist einfach am Schafhüten. Du bist einfach auf Standby. Du hast das Gefühl, eigentlich müsstest du jetzt den nächsten Schritt machen können. Und du hast sogar vielleicht schon in deinem Kopf, was du gerne machen würdest. Aber irgendwie wirst du ausbremsen. Und obwohl du nach Gottes Führung fragst und ihm ehrlich nachfolgst, hast du einfach das Gefühl oder bist du in dieser Situation drin? In diesem Sinne möchte ich dich ermutigen, geh zurück zu deinen Schafen. Hüte treu deine Schafe. Hüte sie nicht widerwillig. Hüte sie nicht gleichgültig. Hüte sie nicht mit Verachtung, sondern genauso treu, wie du sie vorher gehütet hast. Hätte David seine Schafe nicht so treu gehütet, hätte er all die Führungslektionen nicht gelernt, die er gebraucht hat als Vorbereitung für seine spätere Berufung als König. Er hat auch nicht gelernt, die Ausdauer zu haben, das Durchheben. Er hat nicht gelernt, die Einsamkeit zu ertragen, und er nachher als König einsam an der Spitze sicher auch wieder gefühlt hat. Ich bin überzeugt, die Schafphase, die enthalten den Schatz. Und wenn wir mit geduldig anschauen, werden wir mit Gottes Hilfe den Schatz heben und entdecken. Und der Schatz muss uns zum Besten dienen. Zweiter Punkt. Bekämpf deine Bären und Löwen. Löwe und Bären. Sachen, die dich einschüchtern, die dich bedrohen, die dir dein Liebste rauben wollen. Es sind aber auch Sachen gemeint, wo du dich dagegen wehren kannst. Es braucht viel Energie. Es braucht definitiv auch Mut. Aber du kannst dich wehren. In unserem Leben sind das oft so Sachen wie zum Beispiel Lügen, wo wir über uns selber und über unsere Identität glauben. Lügen, wo wir über Gott glauben, über das, wie er ist, wie er handelt. Auch schlechte Gewohnheiten, die uns immer wieder auf den Weg bringen, der nicht gut ist. Wenn wir diesen Sachen Raum geben, können sie so mächtig werden, dass unsere ganze Identität verändert wird. Dass sie bedroht ist, dass wir zerstört werden. Natürlich gibt es auch Bedrohungen, wie jetzt zum Beispiel das Virus, wo wir uns nur bedingt dagegen wehren können. Aber auch da haben wir eine gewisse Wahl. Gebe ich diesen Gedanken von Angst Raum oder gebe ich der Wahrheit von Gott Raum? Der Wahrheit, die er aufgeschrieben hat im Johannes 16,33. Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das ist seine Wahrheit über alle Krisen, über alle Schwierigkeiten. Und auch wenn es schwer ist und auch wenn es schlimm ist, dürfen wir uns an dieser Wahrheit festheben. Der David konnte denken, ach, wegen einem Schaf mehr oder weniger, da bringe ich mich jetzt sicher nicht in Gefahr. Und so hat er diesen Raubtieren, diesen Bären, diesen Löwen freie Bahn gelassen. Die hätten können wüten unter seinen Schafen, eins ums andere fressen, bis keins mehr übrig geblieben wäre. So hat der David sich aber nicht verhalten. Er hat sich diesen Bestien immer wieder entgegengestellt. Er hat seine Schafe bis aufs Blut verteidigt. Und er war sich bewusst gewesen, dass sein Gott, der ihn beschützt und befähigt, ihm den Sieg kann schenken und wird schenken. Und durch das Training, das er dort bekommen hat und das er auch genutzt hat, war er fähig, sozusagen aus dem Nichts den Riesen Goliath zu besiegen. Er ist während dieser Schafphase langsam aber sicher immer mehr vorbereitet worden und hat Sieg eingefahren, weil er seinem Gott vertraut hat. Der dritte und wichtigste Punkt, den ich euch möchte vorstellen. Schreib deine Psalmen. Der Punkt steht stellvertretend für die Gemeinschaft mit Gott. In allem innen ist das A und das O. Gott suchen und die Gemeinschaft mit ihm nicht verlassen. Er ist die Quelle von unserem ganzen Leben. Er ist die Quelle von aller Weisheit, die Quelle von aller Kraft, von aller Stärke. Wenn du nahe bei ihm bist, dann kann er dich auch leiten. Auch wenn du durch ein dunkles Tal durch musst gehen, ist er an deiner Seite und führt dich dadurch. Ich merke selber, dass ich mich immer und immer wieder um die Nähe bemühen muss, dass ich immer wieder ihn suchen muss. Im Jakobus 4,8 heisst es, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Und je länger die Beziehung mit Gott schon dauert, je tiefer ich gehe mit ihm, desto besser kann ich seine Stimme hören. Desto besser kann ich hören, sagt er Gang oder sagt er Wort. Darum ist die Nähe das Allerwichtigste. Ich merke, sobald ich nervös werde oder ängstlich werde oder unruhig werde, dann stimmt etwas nicht mehr. Dann ist es höchste Zeit, zu Gott zu gehen. Ihm ehrlich mein Herz auszuschütten, ihm alles zu bringen, was mich beschäftigt und mich quält. Und ich habe in der letzten Zeit wirklich mehrmals die Erfahrung gemacht, wenn ich wirklich gehe und suche und bete und frage und die Nähe zu ihm suche, dann zeigt er sich mir und er gibt mir den Frieden wieder zurück. Und ich habe wirklich lernen, immer wieder den Frieden zu suchen und den Frieden zu wählen und in dem Frieden zu leben. Und wenn er nicht da ist, das ist einfach das Zeichen, um zu Gott zu gehen. Und bei ihm so lange bleiben, bis der Frieden wieder da ist. Und das, den Frieden können wir auch haben, wenn sich Situationen von außen nicht verändern. Nicht erst, wenn die Lösung da ist, nicht erst, wenn die Krise überwunden ist, sondern mitten drin kann er uns den Frieden geben. Und das ist unsere Quelle von der Ruhe, Quelle vom Leben, wo wir damit können durch alles durchgehen können. Wir können durch schlimme Sachen gehen, aber wir können den Frieden von Gott immer wieder erbitten und er wird uns den schenken. Manchmal kommt er ganz schnell. Manchmal nach einer Stunde ist der Frieden da. Manchmal langt ein kurzes Gebet und sagt, der Frieden ist wieder da. Und manchmal muss man mehrere Tage dranbleiben und einfach suchen und einfach dranbleiben und Gott schenkt einem den Frieden wieder. Und es ist manchmal wie ein innerer Kampf mit verschiedenen Stimmen. Die einen sagen mir das, die anderen sagen mir das. Da ist die Stimme der Angst, da ist die Stimme der Trauer. Und dort innen die Stimme von Gott rauszuhören, die sagt, Frieden sei mit dir. Und je näher wir bei ihm sind, desto besser hören wir diese Stimme. Und desto schneller können wir wieder auf die Wahrheit vertrauen und können den Frieden für uns wieder empfangen. Nähe zu Gott war um David seine grösste Stärke. Und er ist nicht umsonst ein Mann nach dem Herz von Gott genannt worden. Auch er hat seine Momente gehabt, wo er nicht nach Gottes Willen gehandelt hat. Aber er ist immer wieder umgekehrt und er war ehrlich zu Gott. Das hat ihn von seinem Vorgänger, dem Saul, unterschieden. Dem war das Ansehen der Menschen wichtiger als das Ansehen von Gott. Und das war schlussendlich das, was ihn zum Fall gebracht hat und was dazu geführt hat, dass Gott ihm das Königreich wieder weggenommen hat. Der David hat seiner Beziehung zu Gott in Psalmen Ausdruck gegeben. Es sind Psalmen vom Lob, aber auch ganz viele Psalmen von der Trauer und von der Verzweiflung. Das mit diesen Psalmen hat er so schon in dieser Schafphase am Anfang von seinem Leben angefangen und es hat sich weitergeführt durch sein ganzes Leben, auch als er König geworden ist. Er hat Harfe gespielt dazu und genau die Fähigkeit, die er auch schon hier am Anfang trainiert hat, hat dazu geführt, dass er an den Hof vom König Saul gekommen ist. Wieder einen Schritt näher an die Berufung zum König an. Und das war nicht eine geschickte Strategie von ihm, dass er gedacht hat, ich könnte jetzt Harfe spielen und ich könnte jetzt die Psalmen dichten und vielleicht dann werde ich irgendwann berühmt und so weiter und so fort, sondern es war einfach sein Natürlicher, seine Beziehung zu Gott, die er gepflegt hat. Und das hat Gott nachher gebraucht, damit er ihn näher führen konnte an seine Berufung zum König. Durch das ist er nachher an den Hof von Saul gerufen worden. Gott hat das gebraucht, das, was David ihm gegeben hat, die Zeit, die Hingabe, hat er gebraucht, um ihn weiterzuführen auf dem Weg. Ich möchte alle von euch ermutigen, die jetzt freie Zeiträume haben, aufgrund dieser Krise. Wenn ihr freie Zeiten habt, sucht Gott. Sucht seine Nähe, seine Gemeinschaft. Er will zu euch reden. Er will euch trösten. Er will euch aufbauen. Und er wird euch vorbereiten auf die Schritte, die kommen als nächstes. Ja, für Gott ist der Weg wichtig, wo du drauf bist im Moment mit ihm. Er benutzt die banalen Sachen von deinem Alltag, genauso wie die grossen, riesigen Sachen. Er benutzt es, um dich zu schleifen, um dich vorbereiten, um dir zu begegnen. Wenn du ihm vertraust, wird er dich vorwärts führen und er wird dich ausrüsten und er wird das brauchen, was du mitbringst, was du hast, was er dir schon gegeben hat. Und du kannst an seiner Hand einfach Schritt für Schritt vorwärts gehen. Also, schätze den Weg nicht gering, wo Gott mit dir geht. Ich will ganz kurz die drei Punkte nochmal zusammenfassen. Erstens, hüte deine Schafe. Was sind jetzt gerade in diesem Moment, in dieser Situation, deine Schafe? Was für Menschen, Anliegen und Aufgaben hat Gott dir anvertraut? Bist treu im Kleinen und sieh es als Training und als Vorbereitung auf das, was noch wird kommen. Und übrigens gilt das nicht nur für die Jungen. Solange wir auf dieser Erde leben, sind wir mit Gott unterwegs und unser Ziel, unser gemeinsames Ziel ist der Himmel. Also egal wie alt du bist, was du schon erlebt oder nicht erlebt hast, Du bist immer noch mit Gott unterwegs, immer noch auf dem Weg. Und er will mit dir weitergehen und weitere Schritte machen. Zweiter Punkt. Bekämpf deine Löwen und Bären. Kämpf die Kämpfe, die jetzt gerade dran sind in deinem Leben, mit Kraft und mit Zuversicht. Lass den Lügen und den schlechten Gewohnheiten kein Einfallstor, sondern verschließ die Türen immer wieder ganz bewusst. Erlebe in dem Innen, wie Gott siegreich ist, wie du mit Gott kannst siegreich sein kannst, weil er für dich den Sieg schon errungen hat. Und er wird dir den Sieg auch schenken, eben genau in diesen Kämpfen. Drittens, schreib deine Psalmen. Ob das jetzt Klagepsalmen sind oder ob das Lobeshymnen sind, such Gott und seine Nähe. Und du wirst ihn finden. Er ist deine Quelle, er ist dein Leben. Und wenn du nahe bei ihm bleibst, dann bist du am sichersten Ort dieser Welt. Er hat gesiegt und er wird dir immer wieder den Sieg auch schenken. Ich möchte jetzt beten und anschliessend den Psalm 23 als Segen für die kommende Woche und einfach für die kommende Zeit noch euch vorlesen. Ja, Herr, ich danke dir dafür, dass du unser König bist. Danke ist dir alle Ehre, alle Kraft, alle Macht. Danke bist du mit uns unterwegs, mit jedem Einzelnen auf einem individuellen Weg. Und danke hast du gute Pläne für unser Leben. Ja, Herr, wir sind extrem herausgefordert in unserem Alltag, gerade im Moment mit dieser Krise. Ich bitte dich, dass du zu jedem von uns redest, dass du kommst in unsere Ängste, in unsere Nöte hinein, ja, in unser Unvermögen hinein, in die Situationen, wo wir das Gefühl haben, wir sind überfordert, wir wissen nicht was, oder wo wir einfach auch das Gefühl haben, wir sind stecken geblieben. Ich möchte auch für all die bitten, die unabhängig von dieser Krise in einer Phase sind, wo sie das Gefühl haben, da gehöre ich eigentlich nicht an. Eigentlich wäre etwas anderes dran. Eigentlich wollte ich einen Schritt machen und ich werde ausbremsen. Ich bin einfach am Warten. Ich bete, dass du kommst und dass du neue Hoffnung und neue Mut schenkst. Dass du ihnen begegnest, wenn sie zu dir rufen, dass du dich finden lässt. Danke hast du versprochen, dass du immer bei uns bist, jeden Tag. Und Jesus, ich bitte dich auch um Kraft, dass wir uns können, immer wieder für deine Wahrheit entscheiden. Dass wir uns immer wieder können aufraffen dazu, die Kämpfe zu kämpfen, die unsere Kämpfe sein sollen. Uns gegen das Böse zu wenden, im Wissen, dass du den Sieg bereits errungen hast. Ja, Herr, ich danke dir für deine Ermutigung, für deinen Trost und ganz besonders für deinen Frieden, den du uns immer wieder gibst, auch ganz bestimmt in diesen Situationen, wo wir den Frieden nicht spüren. Und ich möchte dir die kommende Woche anlegen, jedes einzelne von uns. Ich möchte dich bitten, dass du da bist mit deinem Segen, dass dein Reich darf wachsen unter uns und dass wir mit dir auf dem Weg unterwegs sein können, den du für uns vorbereitet hast. Danke vielmals für deine Güte, für deine Treue und für deine Liebe, Herr. Amen. Ja, so möchte ich euch segnen für die neue Woche. Und ich lese euch den Psalm 23 vor, den David dichtet hat. Der Herr ist mein Hirt, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf der rechten Strasse, um seines Namens willen. Und ob ich schon muss wandern im finsteren Tal, fürchte ich trotzdem kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab tröstet mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht von meinen Feinden. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir Folgen. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus vom Herrn für immer. Mit diesen Worten wünsche ich euch Gottes Segen für die Woche, für die Zeit. Und freue mich, wenn ich euch dann irgendwann wieder einmal live sehe. Macht's gut. Tschüss zusammen.